Jetzt wollen wir gemeinsam unseren Gott ehren mit Worten aus dem Psalm. Ich lade Sie ein, dass wir dazu aufstehen und unseren Gott ehren. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, den finden wir im ersten Johannesbrief und dort im fünften Kapitel in den Versen 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Nach dem Gebet wollen wir gemeinsam aus dem Lied Nummer 373 in unserem grünen Liederbuch singen, denn ich bin gewiss, oder Sie nehmen es per Projektion an die Leinwand wahr, und zum Gebet und Lied wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, es ist uns ein ganz großes Geschenk, dass wir an diesem Vormittag so hier zusammen sein dürfen. Und wir danken dir, dass du uns zusammenrufst und dass wir in diesen Augenblicken deinen Namen ehren dürfen und dich anbeten können. Du bist unser Herr und du bist unser Gott. Alles, absolut alles ruht in deiner Hand. Nichts entgleitet dir, nichts im Großen, nichts im Kleinen. Gelobt seist du. Und wir danken dir, dass wir deinen Namen erheben können als den, der in der Schöpfung und der in der Geschichte alles in seinen Händen hat und alles durchwaltet und zum guten Ziel bringt. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du mit deinem Tun, deiner Liebe am Kreuz in der absoluten Mitte stehst. Und wir danken dir, dass du in unser kleines Leben mit dieser Botschaft und dieser Nachricht hineingetreten bist, dass du uns Glauben an dich geschenkt hast. Und jetzt bitten wir dich an diesem Morgen, dass du diesen Glauben, den du uns gegeben hast, dass du ihn stärkst, dass du ihn aufbaust, ja durch Gebet, ja durch Lied, durch die Gemeinschaft und auch durch deine Worte. Lass diese Worte, die wir gehört haben und die wir ausgelegt bekommen, sich verbinden mit unserem Leben und lass sie wie so eine Saat sein und die aufgeht und ihre Frucht bringt. Wir wollen heute Morgen besonders auch für unsere Kinder bitten, die mit uns in diesem Haus sind. Wir bitten dich, dass du ihnen wohltust und dass du ihrem geistlichen Leben begegnest und dass du ganz früh in ihr Leben hineintrittst und dass du all die segnest, die sich auch an diesem Vormittag um sie kümmern. Wir bitten dich für unseren Gottesdienst heute Nachmittag, wenn wir noch einmal zusammenkommen dürfen, dass du wirksam in unserer Bitte bist und das Evangelium von deiner Liebe das Menschenherzen erreicht und verändert. Danke, danke, du lebendiger Gott. Danke, himmlischer Vater, danke, Herr Jesus Christus, in dem Geist, der uns Wohnung genommen hat. Wir beten dich an, wir ehren dich. Amen.
Das sieht immer so einfach aus, so harmlos, wenn wir diese Sätze von Johannes lesen. So ganz schlicht und einfach, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Die Worte verstehen wir, die Formulierung kennen wir, das haben wir schon viele Male gelesen, gehört oder bedacht. Und trotzdem merken wir, dass das nicht so einfach ist, was hier steht. Dass man da nicht einfach etwas sagen kann und denkt, das müsste eigentlich jedes Kind verstehen, weil es doch so einfach formuliert ist. Schon dieser erste kleine Satz hat es ja in sich, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Oder noch kürzer, dieser einfache Satz, ich glaube an Jesus. Und wir haben natürlich die ganze Geschichte von Jesus automatisch vor Augen. Wir wissen, wie diese besonderen Ereignisse waren. Wir haben vor Augen die Weihnachtsgeschichte mit Kerzenlicht und Tannenbaum, Krippenspiel, Hirten, Engel, das Kind in der Krippe. Das war ja gerade noch, der Weihnachtsbaum standte ja gerade noch. Jetzt sind wir schon wieder kurz vor Karfreitag, dann kommt Ostern, dann kommt alles das, was eben kommen muss, nämlich dann kommt die Himmelfahrt, dann kommt Pfingsten, lauter Dinge, die wir für so selbstverständlich halten. Selbst viele Christen können das aber nicht mehr genau erklären, was denn das im Einzelnen alles ist. Weihnachten, das Fest der Liebe. Klar, es ist ein Fest der Liebe. Aber Weihnachten ist mehr als nur ein Fest der Liebe. Karfreitag, da würden wir schon eher sagen müssen, das ist das Fest des Schweigens. Gerade in den Kirchen, in der Verkündigung, ein Fest, an dem ganz vieles verschwiegen wird, weil das alles so viele Probleme auslöst, das, was mit dem Kreuz Jesu zu tun hat. Also verschweigen wir es doch lieber oder nennen wir es einfach anders. Dass da irgendetwas Gewaltiges geschehen ist, was auch immer das sein mag, aber das Kreuz, das mögen viele nicht. Ostern ist immer mehr zu einem Fest des Lebens und der wiedererwachenden Natur geworden. Der Kreislauf der Jahreszeiten wird gefeiert, Ostern als Frühlingsfest. Und im Grunde genommen sind wir wieder bei den ganz, ganz, ganz alten Fruchtbarkeitsgöttern gelandet. Baal, Astarte, Asherah. Isabel und Ahab sind wieder da, in neuer Gestalt. Elia würde sich im Grab umgehen, wenn er denn in einem Grab wäre und nicht entrückt worden wäre. An Himmelfahrt ziehen dann Horden von erwachsenen Männern mit Bollerwagen und Bierkisten durchs Land und grölen irgendwelche komischen Parolen, jedenfalls in vorgerückter Stunde. Und wenn es harmlos ist, machen wir halt eine Fahrradtour. Das hat mich immer fassungslos gemacht an Himmelfahrt, wenn die Gemeinden gesagt haben, Himmelfahrt, da machen wir nichts, da sind wir alle mit dem Fahrrad unterwegs. Der Sohn Gottes fährt auf und setzt sich auf seinen Thron. Er tritt seine Herrschaft an und wir fahren Fahrrad. Stellen Sie sich das mal vor, wie irre das ist. Das gibt es gar nicht. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt schlechtes Gewissen gemacht, wenn Sie vorhatten, an Himmelfahrt mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das geht nicht. Ja, ich will es ein wenig einschränken, das geht auch. Aber Sie verstehen, was ich damit sagen will. Der Ewige kehrt zurück zum Vater und nimmt seinen Platz ein, da wo er hingehört und tritt seine Herrschaft an. Da kann man nicht einfach nur Fahrrad fahren oder mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Und dann kommt noch Pfingsten, da ist dann für den Rest alles aus. Was soll dieses Fest, das verstehen wir nicht. Und dann kommt diese ganze Reihenfolge von Sonntagen, die wir Trinitatis nennen. Vielleicht können Sie es noch jemandem erklären, was Trinitatis nochmal war, wo es um die Dreieinigkeit dieses lebendigen Gottes geht. Und dann kommt der erste Sonntag, der zweite, der fünfte, der zehnte und unzählige Sonntage nach Trinitatis. Und kaum einer weiß, was das denn eigentlich ist. Dass das etwas Wichtiges ist, das merken wir vielleicht. Dass es so viele Sonntage gibt, die nach diesem Namen Trinitatis benannt sind, nach dieser Dreieinigkeit, dass wir immer mehr Gedenktage haben für irgendwas. Tatsächlich, für irgendwas. Und keiner kann genau sagen, für was eigentlich. Und das alles mit diesem dreieinigen Gott, mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist zu tun hat. Und das ist ein Problem, das kaum noch einer sagen kann. um wen es da eigentlich geht. Bei Trinitatis nicht und bei dem Vater nicht und bei dem Sohn nicht und bei dem Heiligen Geist nicht und bei Gott überhaupt auch nicht. Und was das mit unserem Leben zu tun hat. Also mit unserem Leben, das ist ja klar. Wir haben uns so an diese Worte gewöhnt, wir haben das so oft gehört, gelesen, ausgelegt bekommen. Für uns ist das ganz selbstverständlich, von diesem Gott zu reden, von seinem Sohn, von dem Heiligen Geist zu reden. Aber spätestens dann, wenn wir mit unserer frommen Sprache einem eingefleischten Heiden, einem Neuheiden unserer Zeit, das einmal erklären sollten, von welchem Gott reden wir? Wo erkennen wir ihn? Wie beschreiben wir ihn? Wo ist dieser Gott? Und wie ist dieser Gott, dieser Ewige, mit dieser Welt verbunden? Wo gibt es denn solch eine Verknüpfung zwischen der Ewigkeit und dieser Welt? Wie ist dieser Welt mit uns verbunden? Mit mir, mit meinem Leben? Das sind die Fragen, um die es geht, denn niemand hat ihn jemals gesehen. Sie nicht und ich nicht und sonst auch niemand. Wie kann man dann so große Worte über diesen dreieinigen Gott machen, wenn wir ihn dann auch nicht beschreiben können? Und das ist das Thema von Johannes in diesem kleinen Brief. Auch in diesem kleinen Abschnitt heute Morgen. Johannes wiederholt hier nicht, was wir alle sowieso schon wissen. In unseren einfachen Formulierungen, Johannes spricht nicht von Dingen, die allen ganz selbstverständlich erscheinen, sondern er formuliert ganz fundamentale Zusammenhänge zwischen der ewigen Welt Gottes und dieser Welt, in der wir leben und von der wir ein Teil sind. Wir kommen ja auch nicht raus aus dieser Welt, dass wir einfach sagen könnten, macht's gut, tschüss, ich gehe gleich mal ein Stück weiter und gehe mit einem Bein schon mal in diese ewige Welt Gottes. Was heißt es, wenn Johannes sagt, wir sind von Gott geboren? Das ist doch ein gewaltiges Ding, das so zu sagen. Wer ist dieser Gott und was sagt die Bibel über diesen Gott? Gibt es eine Beziehung, in der man leben kann zu diesem ewigen Gott? Wie lässt sich das beschreiben? Wie kommt man da hinein in diese persönliche Beziehung zu diesem Gott? Welche Art von Beziehung ist das? Eine Beziehung kann ja auch von Angst erfüllt sein. Ich habe Angst vor diesem Gott. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ich muss darauf achten, dass ich nicht in diese Gerichte hineingerate. Also muss ich was tun. Das ist auch eine Beziehung. Welche Art Beziehung habe ich zu meinem Gott? Sind wir verbunden, indem wir brav, regelmäßig unser Glaubensbekenntnis aufsagen, soweit uns das noch einfällt? Noch ein Vater unser, Ave Maria, er sei dem Vater, das ist ja der Rosenkranz. Und manche, die machen das jeden Tag mehrfach, den Rosenkranz beten. Und die glauben das wirklich, dass dadurch ihre Beziehung zu dem lebendigen Gott in Ordnung ist. Und dass das hält, dass das so funktioniert. Wir haben unsere Pflicht getan, jetzt soll er auch seine Pflicht tun. Das, was er uns irgendwie versprochen hat. Nur, das hat er uns so nicht versprochen. Also wie ist die Beziehung zu diesem Gott? Jetzt reden wir von ihm, sprechen von ihm, vom Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Da sind wir schon ein wenig weiter, dass wir diese drei großen Namen haben. Allerdings merken wir das gar nicht mehr, dass es eigentlich die falsche Reihenfolge ist, wenn wir sagen, da ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wenn wir vom Vater reden, dann können wir ja nur von diesem Vater reden, wenn wir auch den Sohn haben und wenn wir diesen Sohn kennen. Und der Heilige Geist ist dann den meisten maximal noch so ein Anhängsel. Man kann mit diesem Heiligen Geist noch etwas anfangen, wenn man denn will, aber Hauptsache, manche sagen, der Herrgott, der reicht uns doch. Und sie reden auch, sogar in der Seelsorge kommen manche und sprechen von ihrem Herrgott. Und da zuckt's alles in mir zusammen, weil ich denke, von welchem Gott reden die eigentlich? Wir reden vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Wir reden nicht von irgendeinem Anhängsel, wenn wir den Heiligen Geist meinen, sondern wir reden immer von diesem Ewigen. Wir müssen das umgekehrt sehen. Zuallererst war und ist Gott immer Geist. Das mag manchen unerheblich erscheinen. Mir ist das alles andere als unerheblich. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das lesen wir am Anfang der Bibel schon, dass Gott immer als Geist beschrieben wird. Und es heißt für uns ganz schlicht und einfach, er hat keine Gestalt, er hat keinen Ort, er ist nicht irgendwo da, wo man ihn verorten könnte. Man könnte nicht sagen, hier ist er oder da ist er. Er wohnt nicht hier und auch nicht woanders. Er ist nicht über den Himmeln, er ist nicht hinter den Sternen oder wie immer Sie das beschreiben wollten. Und schon das ist wieder unwichtig und zugleich schwer zu verstehen. Wo ist dieser Gott? Was sagen Sie da, wenn Sie gefragt werden, wo ist dieser Gott? Und wir sagen müssen, Gott ist Geist und das heißt zugleich, er ist nirgends in dieser Welt. Das ist am Anfang. Er ist nirgends in dieser Welt und er ist zugleich überall in dieser Welt. Das ist dieser besondere Geist, der Gott ist. Das ganze All ist von ihm erfüllt, das ganze All ist von ihm umgeben und zugleich ist er da, wo er seine Gegenwart verheißen hat. Nicht, dass er nicht irgendwo sein könnte, wenn er das will. Aber dass wir ihm einen Ort geben können und sagen, da ist er jetzt. Da gibt es ein paar einzelne Orte, der Tempel in Jerusalem, wo sein Name, seine Herrlichkeit wohnen sollte. Und zugleich, sagt er, sollte mein Name wohnen in einem Haus, das mit Händen gemacht ist? Natürlich nicht. Er hat einen Ort und zugleich hat er keinen Ort. Er ist überall und nirgends zugleich, aber da, wo er verheißen hat zu sein, nämlich bei den Elenden und Verzweifelten, bei den Zerschlagenen, bei denen, die leiden und den Sterbenden und den Kranken in den Gefängnissen, bei den Verfolgten, bei den Mühseligen und Beladenen, wo immer sie wollen. Es gibt Menschen, da hat er seine Gegenwart verheißen und da ist er da. Und zugleich bleibt er und ist er Geist, der sich nicht binden lässt von uns. Manche würden dann gern protestieren und sagen, das kann doch nicht sein, dass Gott nur Geist ist. Ja, Sie merken schon die Formulierung, dass er nur Geist sein soll. Gott muss doch mehr sein, größer sein, gewaltiger sein als nur Geist. Und Sie merken, unsere Geringschätzung, was Geist angeht, dass wir denken, dass auch wir denken, das hängt da hinten irgendwo dran. Das ist ein Zusatz. Das ist irgendwas nebenbei. Und wir müssen es umgekehrt sehen. Das ist das Eigentliche. Gott ist Geist. Und wir haben ihn als Geist und dürfen ihn als Geist verstehen, der überall, ich könnte es nochmal sagen, und nirgends ist, aber ich drehe es gerne um, der nirgends ist, aber der zugleich überall ist. Dass wir nicht nur, wir haben es ja vorhin gesungen, nicht nur zu ihm rufen müssen. Manche verstehen das ja so, dass Gebet am besten dann funktioniert, wenn man laut genug ruft. Das waren diese Baalspriester, die haben gedacht, man muss lauter rufen, man muss sich vielleicht auch ein bisschen selbst quälen und geißeln und ritzen, um lauter rufen zu können. Dass er unsere Gedanken von Ferne kennt, das ist Geist. Dass er mich umgibt von allen Seiten, das ist Geist. Dass er da ist, wo ich bin. Dass er da ist, wo seine Gemeinde ist. Wo wir zusammenkommen in seinem Namen, da ist Geist Gottes, da ist er mitten unter uns. Darum ist es so wichtig, dass er hier ist und in Nordkorea und in China und sonst irgendwo, wo Menschen, auch Einzelne in der Gefangenschaft, jetzt allein sind und um ihr Überleben kämpfen. Und Gott ist Geist und er ist hier nicht mehr als anderswo, sondern überall. Das ist genial, dass Gott Geist ist. Geist der Wahrheit, Geist des Lebens, der auch uns lebendig macht. Er ist der Geist, von dem alles ausgegangen ist und er ist der Ewige, der alles zusammenbringt, der Unvergleichliche. Es gibt kein Bild für diesen Geist. Es bleibt ein riesengroßes Geheimnis. Das wissen wir und das glauben wir. Und warum glauben wir das? Wir glauben das, weil wir zumindest ein wenig verstanden haben, dass allein durch diesen Geist und von diesem Geist diese ganze Welt, dieser ganze Kosmos mit allem, was dazugehört, gemacht ist. Indem der Ewige, der Geist ist, seine ewigen Gedanken gesprochen hat. Das ist nochmal genial, dass da auch ein Wille ist, ein Ziel ist, eine Entschlossenheit ist und dass dieser Gott, dieser Geist, dieser Ewige sein Wort spricht und alles, was er macht, macht er durch sein Wort, indem er spricht. Und Gott sprach und Gott redete und sprach und das Wort Gottes geschah und wenn Gott spricht, so geschieht's. Solch eine Fülle der Macht haben wir und sehen wir in diesem Geist, der Gott ist. Und Gott sprach, es werde und es ward und siehe, es war sehr gut. 5-mal heißt es so und Gott sprach, es werde und es ward und siehe, es war sehr gut. Und das gilt immer noch. Auch heute, die Schöpfung Gottes ist immer noch genial gut. Wenn wir ein wenig hinaussehen und sehen, was da alles um uns ist, können wir immer nur staunen und sagen, das ist eine unglaubliche Herrlichkeit, die wir da sehen. Das ist Genialität, das ist Größe, das ist Macht, das sind Wunder. Das ist die Ehre Gottes, die Herrlichkeit, die wir auch in der Schöpfung dieser Welt sehen. Zumindest in dem kleinen Teil, den wir schon sehen können. Das meiste sehen wir ja gar nicht. Da haben wir gar keine Ahnung davon. Aber es gilt noch immer, dass diese Schöpfung Gottes, so wie sie ist, genial ist. Dass es immer noch eine unbeschreibliche Herrlichkeit ist. Und es könnte sein, dass wir noch gar nichts über diesen Gott wissen. Und trotzdem schon enorm vieles von ihm sehen. Nämlich, dass er das alles gemacht hat, was da um uns ist. Eine grandiose Welt, in der wir ein Teil sind. Und wir täglich Neues darin entdecken. Wenn es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, dann ist es dasselbe, wie wenn Paulus sagt, die ewige Kraft und Gottheit dieses Geistes, das sagt er so nicht mit dieses Geistes, aber das ist gemeint, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Ein Tag sagt's dem anderen, Psalm 19, ohne Sprache, ohne Worte, aber redet lauter als alle Sprachen dieser Welt, wenn man sie wahrnimmt. Mit allem, was da ist, mit Bergen, Land, Meeren, Sonne, Mond, Sternen, Tieren, alles, was da kreucht und fleucht und am Ende auch noch der Mensch. Und wir haben gesehen, 5-mal hieß es und es war sehr gut und dann kommt einmal ganz plötzlich, ganz unvermittelt und unerwartet und Gott sprach, ich will einen Menschen machen. So, und dann macht er einen Menschen. Dann steht da Adam mitten in dieser Welt, ganz einsam und allein und plötzlich sagt Gott zum ersten Mal in der Schöpfung, und das ist nicht gut. Das ist erstaunlich. Als der Mensch, als Adam, als der Mann auftaucht, sagt Gott plötzlich, das ist jetzt nicht so gut. Da fehlt was, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und dann wird ihm seine Frau an die Seite gestellt und die Frau ist ihm seine Hilfe und die Frau bringt ihm einmal zurecht, sie wäscht ihm einmal auch den Kopf, sie macht auch noch manches andere, auch manches, was nicht so gut war, aber erst einmal hat er nun seine Frau und jetzt ist es erst einmal gut. Jetzt ist es vollkommen, jetzt ist alles da, was diese Welt eigentlich braucht. Kurze Zeit zumindest, bis sie beide miteinander, nacheinander das größte Desaster anrichten, was die Weltgeschichte seitdem prägt. Und das ist ja nicht nur eine kleine Geschichte, eine kleine Episode aus dem Schöpfungsbericht, sondern das ist das, was jetzt die ganze Geschichte durchdringt. Von Adam an, alle Generationen durchdringt, alles erfüllt, alles prägt, alles mit hineinreißt in den Tod, in das Sterben, in das Leiden. Und Milliarden von Menschen erleben das in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und das gilt buchstäblich. Seit diesem Ereignis haben wir dieses Desaster. Und wenn wir das alles so vor uns sehen, zum einen, wie genial Gott diese Welt gemacht hat, er, der Geist ist, und dann noch einmal hinsehen und dann langsam zu verstehen beginnen, was da alles kaputt gegangen ist, was da alles zerstört worden ist. Das sind ja nicht nur Dinge. Das ist nicht nur das, was wir abends im Fernsehen aus der Ukraine sehen, dass da Gegenstände zerstört werden, Häuser zerstört werden, auch Menschenleben zerstört werden, sondern das ist der Tod, der alles durchdrungen hat, alles, der irgendwann auch bei uns ankommen wird, nicht so furchtbar wie da, aber er wird uns erreichen. Wir werden dem nicht entgehen, wenn der Herr nicht vorher kommt. Und das zu verstehen, wie genial, wie grandios diese Welt einmal war, wie sie hätte sein können, wie sie hätte bleiben sollen und wie beschädigt, wie unheilvoll sie ist, dann verstehen wir vielleicht, warum dieser kleine Satz so wichtig ist, warum er es überhaupt sagt, warum er das überhaupt macht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er nicht einfach sagen kann, Schwamm drüber, einfach Schluss und aus und weg damit, sondern dass er immer noch diese Welt ansieht, seine Schöpfung, alles, was wir sehen, mit allen Details, mit den großen und den kleinen Dingen und natürlich, dass er den ansieht, der nach seinem Bilde gemacht ist, der die Krone der Schöpfung sein sollte und als Krone der Schöpfung alles mit hineingerissen hat. Seine Welt, seine Schöpfung, seine Werke, sein Kosmos, seine Geheimnisse und seinen Menschen, dass der Mensch auch trotz seiner Verlorenheit immer noch dieses Prädikat hat, wunderbar gemacht. Das gilt ja auch noch, bei allem Schrägen, bei allem, was da beschädigt ist, bei allem, was unheilvoll ist, immer noch wunderbar gemacht. Und warum sich Gott entschlossen hat und sagt, ich lasse meine Schöpfung nicht einfach den Bach runtergehen. Ich lasse nicht zu, dass diese ganze Schöpfung einfach vor die Hunde geht, lasse auch nicht zu, dass der Mensch in seinem Wahn alles zugrunde gehen lässt und will auch nicht, dass auch nur einer von diesen Milliarden verloren geht. Nicht einer von diesen vielen, das ist ja ein Lieblingsbegriff Jesu, der spricht ja nicht so in mathematischer Weise von denen, die da sind, sondern er spricht immer von den vielen, um viele zu erlösen, um viele selig zu machen. Ihm geht's immer um viele. Wir können auch sagen, ihm geht's immer um alle. Er will, dass keiner verloren geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber nun ist die Frage, was macht er denn jetzt? Wir haben hier eine Welt, die ihn nicht kennt, die ihn nicht will, die ihn nicht sucht. Und irgendwo ist da ein Geist, den noch niemand gesehen hat, von dem wir von uns auch nichts wissen, nichts sehen können. Aber dass er in seine Schöpfung hineinsieht, wir aber nicht in seine Welt hineinsehen, dass Schöpfer und Schöpfung, dass der ewige Gott, der ewige Geist und der geschaffene Kosmos immer zwei komplett getrennte Welten sind und komplett getrennte Welten bleiben. Und dass nun sich Gott einen Weg bahnt in diese Welt hinein, das ist noch einmal genial. Da, wo kein Weg ist, da, wo wir uns den Ast längst abgesägt haben, auf dem wir saßen oder hätten sitzen sollen, da bahnt er sich nun einen Weg. Er bahnt sich diesen Weg, indem er sich mit der Geschichte verbindet, indem er in die Geschichte hineinkommt. Er bahnt sich einen Weg, indem er sich, man staune, einen Menschen erwählt. Und mit diesem einen Menschen eine unglaubliche Geschichte anfängt, und diese Geschichte ist enorm wichtig für uns alle, nämlich eine Geschichte des Glaubens, die sich wie ein roter Faden durch alle Geschichten dieser Welt hindurchzieht, nämlich allein durch Glauben werdet ihr selig werden, nämlich diese Geschichte mit Abraham, den er zu einem großen Volk macht und sich in diesem Volk und durch dieses Volk permanent offenbart, auch vor den Völkern, soweit sie das beobachten und sehen können, permanent offenbart. So bahnt sich Gott einen Weg in diese Welt hinein, wo eigentlich kein Weg ist. Und alles, was er tut, tut er immer durch sein Wort. Der Geist spricht sein Wort und was immer er spricht, das geschieht. Und er hat es noch nie anders gemacht als ebenso. Er spricht und was er spricht, das wird. Und er ist immer noch Geist. Über allem und in allem und durch alles hindurch ist dieser Geist, der lebendig ist und lebendig macht. Und er wird nie ein Teil dieser Schöpfung und dieser Welt. Er bleibt immer im Verborgenen. Er ist nie an einem bestimmten Ort und zugleich immer an allen Orten, wo er sein will. Und das zu verstehen, hilft uns, um die Reihenfolge wieder zu haben. Der Geist und dann zeugt er seinen Sohn. Diese Formulierung ist den Evangelisten und auch den Aposteln sehr wichtig. Er zeugt nun seinen Sohn. Nicht an Weihnachten, nicht was sie denken, dass da nun Jesus kommt und jetzt hat er einen Sohn, sondern er zeugt seinen Sohn vor aller Ewigkeit. Bevor die Welt geschaffen wurde, zeugt er den ewigen Sohn, den einzigen, den eingeborenen oder einzig gezeugten Sohn Gottes, nicht geschaffen, sondern gezeugt vor Grundlegung der Welt. Das ist wieder ein großes Geheimnis, das wir in unserem Denken nicht fassen können. Und weil es jetzt einen Sohn gibt, jetzt haben wir einen Sohn, jetzt haben wir auch einen Vater. Na, er hat jetzt einen Vater. Erst der Geist, dann der Sohn und darum auch ein Vater. Und jetzt verstehen wir langsam die Geschichte, wie sie dann weitergeht, dass die Reihenfolge nicht ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern korrekterweise Gott ist Geist, Gott zeugt einen Sohn, jetzt gibt es auch einen Vater. Und er ist alles in einem seit Grundlegung und vor Grundlegung der Welt. Immer derselbe. Das ist Trinitatis. Das war schon immer so. Nicht erst seit Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Das war schon immer so. Der eine in allem. Und jetzt, nachdem er sich über Jahrhunderte und Jahrtausende diesen Weg in seine Schöpfung gebahnt hat, mit Abraham, mit Israel, mit seinem Volk, mit seinen Propheten, mit seinen großen Taten an und durch sein Volk. Jetzt sendet Gott seinen Sohn hinein in diese Welt, aus der Ewigkeit in die Schöpfung hinein. Der nächste große Schritt und der Sohn war das Wort, das im Anfang bei Gott war. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir merken, wie schwer das ist, das in Worte zu fassen. Wie schwer das ist, das zu formulieren, diesen Übergang, diese Emergenz, wie es die Biologen sagen, dieser Übergang von einem System ins andere System, wo es eigentlich gar keinen logischen Übergang geben kann. Und trotzdem, dass da eine Verbindung ist zwischen der ewigen Welt Gottes und der geschaffenen Welt und das zu formulieren, zu erfassen, mit Worten zu sagen und zu verstehen, wie Gott diese ganze Welt, diese ganze Schöpfung, das ganze All so sehr geliebt hat. Und wir in dieser Liebe immer im Zentrum stehen, immer gemeint sind, immer das Ziel. Ja, wir sind auch die, die das Ganze angerichtet haben. Wir sind ja auch die, die erlöst werden müssen. Wir sind auch die, die neu geschaffen, neu geboren werden müssen. Darum stehen wir natürlich im Zentrum dieses ganzen Geschehens. Aber dass wir auch sehen, was für ein langer, langer, langer Weg das war, den Gott gegangen ist. Nicht einfach Weihnachten, dann kommt Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten und fertig ist das Ganze, sondern der Geist, der sich einen Weg bahnt durch sein Wort, durch den Sohn, durch das, was geschehen ist, bis es endlich heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, als die Geschichte endlich reif war, Auch diese Geschichte musste ja erst einmal gebahnt werden, bereitet werden, dass er hineinkommen kann in diese Welt und dass wir nicht alle da stehen und nur Bahnhof verstehen, sondern dass wir anfangen zu verstehen, die Geheimnisse dieses Gottes zu verstehen und seine Wege nachvollziehen zu können und zu begreifen, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, mit allem, was dazugehört, bevor wir überhaupt irgendeine Notiz von ihm genommen haben. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er hineingekommen in diese Welt, jetzt ist sein Sohn geboren, jetzt ist er gegenwärtig, jetzt haben wir ein Gesicht, eine Gestalt, einen Namen. Und wir kennen diesen Namen und wir rufen diesen Namen an. Was für ein Geheimnis das ist, dass wir Jesus anrufen können und nicht nur einen beliebigen Namen ausrufen, sondern dass wir ihn im Geist nicht nur um uns haben, sondern jetzt sogar in uns haben. Gott ist nicht ferne von einem jeden von euch, sagt Paulus doch ganz vorsichtig bei den Athenern. Wir sind schon einen riesengroßen Schritt weiter. Christus lebt in mir. Er ist gegenwärtig. Wir haben diesen Namen, wir haben einen Erlöser, wir haben einen Messias, einen Christus, wir haben den wir anrufen können, eine direkte Verbindung in die ewige Welt Gottes hinein. Und diese Verbindung, die ist nicht mal da und dann wieder nicht, sondern diese Verbindung ist jetzt permanent in uns verbunden mit der Ewigkeit, mit dem ewigen Gott. Ohne ihn haben wir nichts, mit ihm, in ihm haben wir alles, haben wir auch den Zugang, haben den Zutritt, die direkte Verbindung in die ewige Welt Gottes. Und darum können wir das jetzt sagen. Zu einem Teil wenigstens. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ein wenig von dieser Herrlichkeit erfasst und verstanden. Endlich haben wir deine Herrlichkeit gesehen. Das heißt ja, endlich fangen wir auch an, deine Herrlichkeit, deine ewige Welt, dein ewiges Wesen, dein umfassendes und alles erfüllende Wesen zu verstehen, zu erfassen. Wir haben seine Liebe gesehen. Und er ist nicht einfach Jesus von Nazareth, er ist nicht einfach das Kind in der Krippe, nicht ein großer Prediger oder Sozialreformer, nicht eine besondere Gestalt, die da hineingekommen ist, sondern in ihm ist derselbe Geist ungeteilt, der auch im Vater ist. Derselbe Geist, durch den alles gemacht ist. Derselbe Geist, der in uns lebendig ist und unser Leben, unsere sterblichen Leibe lebendig macht. In ihm allein ist auch die einzig mögliche Erlösung und Versöhnung und alles Heil. Und die Überwindung dieser Welt. Die Überwindung dieser Welt. Mit all ihrer Schuld, ihrer Not, ihrem Elend, ihrer Krankheit, ihrer Verzweiflung und mit allem Dreck, den es in dieser Welt gibt. Er ist der Christus, der hineingegangen ist in das Elend dieser Welt. In ihm kommt die Liebe Gottes leibhaftig zu uns. Und er, da gibt es ja diese schöne Formulierung, der Gott aus der Höhe hat uns besucht, heißt es da. Kennen Sie aus der Weihnachtsgeschichte? Er besucht sein Volk. Das klingt natürlich schön für uns. Er besucht sein Volk, stattet mal einen kurzen Besuch ab und verschwindet wieder in der Ewigkeit. Da war er mal kurz und weg ist er wieder. Das ist ja nicht gemeint, sondern er besucht nicht nur diese Welt, sondern er geht in diese Welt hinein. Er geht durch diese Welt hindurch, nicht im Vorbeigehen, sondern bis in die Tiefen dieser Welt. In alles Elend hinein, in allen Dreck hinein, in alles Leiden hinein, in alles Sterben hinein, in alle Angst, in alle Dunkelheit und wenn Sie wollen, auch in die Hölle und ins Totenreich. Und da, wo wir niemals hinwollen, da ist er vor uns längst schon gewesen. Er ist durch alles hindurchgegangen und hat auch alle Himmel durchschritten, aber auch alle Tiefen durchschritten. Gekommen als ein Lösegeld für viele und er muss diesen Weg gehen, weil er nicht anders kann, weil er diese Welt so sehr geliebt hat. Und weil die Liebe Gottes größer ist als all dieser Dreck und all diese Angst, die da ist, vor dem, was da um uns ist und was da auch alles noch kommt, größer ist als alles, was uns hindern könnte, weil die Liebe des Vaters ungeteilt, unvermindert auch im Sohn ist. Dieselbe Liebe, derselbe Geist, dieselbe Kraft aus der Ewigkeit für alle, die an ihn glauben. Die anderen, die erfassen das nicht. Da gibt es viele, die das nicht verstehen, nicht sehen, nichts damit anfangen können, die wie ein Ochs vor Berge stehen oder wie die Säue von Perlen. Aber dass er diesen Weg gehen muss und es nicht anders geht, weil da ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Geist ist. Und wer das glauben kann, dass dieser Ewige in Jesus in diese Welt hineingekommen ist, dass dieser Jesus der eine Christus ist, der ist von Gott geboren. Denn niemand kann den Herrn, kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Man kann seinen Namen nennen, man kann über ihn philosophieren und man kann sogar im Religionsunterricht von ihm reden und Kindern versuchen, etwas von diesem großen Namen beizubringen. Aber ihn Jesus den Herrn zu nennen, den Christus, den Erlöser zu nennen, den Ewigen, den Anfänger und den Vollender, das geht nur durch den Heiligen Geist. Für alle anderen ist das Unsinn. Das ist ja das Problem, das wir immer wieder sehen, dass manche nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, dass manche auch auf der Kanzel nicht wissen, was sie davon jetzt noch sagen sollen, wie man das dieser Welt zumuten kann, all diese Dinge von Kreuz und Tod und Leiden und Auferstehung. Da machen wir doch lieber Frühlingsfeste, Fahrradfahren, die Natur genießen. Ist ja auch nicht so falsch oder nur schlecht, aber dass wir das verstehen, was hier geschehen ist, dass er mein Christus ist, mein Erlöser, mein Anfänger und Vollender, der aus der Ewigkeit zu mir gekommen ist und der immer derselbe ist. Diese schönen Formulierungen, ich will nur eins zitieren, weil das so wichtig ist, wenn es Psalm 18 heißt und Jesaja 12 und 2. Mose 15 schon: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Brauchen Sie noch mehr? Psalm 18, da ist schon alles zusammengefasst, was wir in ihm haben. Und Johannes will, dass wir das verstehen, dass wir diesen Weg Gottes mit dieser Welt verstehen und das Wesen Gottes klarer vor Augen haben, so wie man das vor Augen haben kann. Auch die Frage, wie er sich durch eine über 1000-jährige Geschichte hindurch einen Weg bahnt aus der ewigen Welt in diese Schöpfung hinein, bis er endlich vor uns steht und bei uns ankommt und wir verstehen, wer er ist. Und dass dieser Gott, der immer noch Geist ist, nicht aufhören kann und will, mit seinem Wirken durch sein Wort, durch seine Kraft, durch seine ewige Gottheit, durch seine Weisheit, bis sein Werk vollendet ist. Und wir ein Teil davon sein dürfen. Wir haben keinen Gott, der uns nur besucht. Wir haben keinen Gott, der teilnahmslos uns aus der Entfernung wahrnimmt und beobachtet, so wie ein Buddha, der da grinsend irgendwo unveränderlich in der Ecke hockt. Ich habe in der letzten Woche so ein paar Gestalten gesehen, in so Zimmern, Räumen, wo so ein Buddha irgendwo an der Wand klebt und immer nur blöde starrt und nichts anderes kann. Wir haben keinen Gott, der nur unsere Sünden zusammen addiert wie ein penetranter Buchhalter oder gelegentlich vielleicht einmal barmherzig ist, wenn er gerade mal Lust dazu hat, sondern wir haben einen Gott, der mit einer unglaublichen Entschlossenheit hineingeht in diese Welt, schon vor Grundlegung der Welt das so beschlossen hat und entschlossen geblieben ist, seine Schöpfung zu erlösen und auch neu zu machen. Dass da ein Sohn Gottes ist, der im absoluten, unglaublichen Gehorsam seinen Weg geht bis ans Kreuz. Ein Geist, der unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Und dieser Geist in uns nun sein Werk tut. Wir durch diesen Geist verbunden sind, wir durch seine Liebe verbunden sind. Das ist etwas ganz Sonderbares. Wir sagen nochmal, er verbindet sich mit uns und wir verbinden uns mit ihm. Wir empfangen seine Liebe und wir lieben ihn dann wieder. Das ist so die einfache Vorstellung, die man haben könnte. Das ist ja nicht ganz richtig, denn nicht wir verbinden uns mit ihm, sondern er verbindet sich mit uns und er verbindet uns mit sich. Das haben wir alle nicht selber gemacht. Und nicht er liebt uns mit seiner Liebe und da kommen wir jetzt und lieben ihn ein wenig auch wieder mit unserer kleinen Liebe, sondern wir lieben ihn wieder mit der Liebe, die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Seine Liebe in mir, seine Liebe, die mich endlich, endlich erreicht hat und ich endlich ihn lieben kann. Und das endlich verstehen kann und sagen darf, ich bin von Neuem geboren. Nicht, weil ich irgendwie was besser kann als andere oder weil ich so genial bin oder so tief im Glauben stehe, sondern weil er sein gutes Werk in mir angefangen hat. Und ich jetzt leben darf in seiner Spur, in seiner Nachfolge und sogar seine Gebote erfüllen darf. Also Gebote, nicht das, was wir in den Kindheitstagen gelernt haben. Du sollst, du sollst, du sollst oder du sollst nicht und du sollst nicht, sondern der ganze Reichtum seines Wortes, alle seine Weisungen, alle seine Offenbarungen, seine Erklärungen, seine Tröstungen, die ganze Schrift, die ganzen Wunder an seinem Gesetz und alles, was er mir im Persönlichen sagt und rät, und in mein Leben hinein sagt, das alles gehört dazu. Ich darf nun in seiner Spur leben. Und das ist nicht schwer. Manchmal kann es schwer werden, das wissen wir auch. Dass da manche sind in der Verfolgung, wo man das natürlich sagen kann, da wird es dann auch richtig schwer. Aber davon spricht Johannes an dieser Stelle nicht. Sondern dass wir leben dürfen in seiner Spur und lernen dürfen von ihm und dass wir diesen Glauben nun haben. Diesen Glauben, der über den Horizont hinwegsieht, der über diese Welt hinwegsehen kann, der in die Ewigkeit hineinsehen kann. Und dieses Bild uns immer größer wird. Jetzt sehe ich den, der zu Rechten des Vaters ist. Und er ist immer derselbe, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sahen seine Herrlichkeit und wir sehen sie auch jetzt, den Heiligen, den Ewigen. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und das zu sehen, das zu wissen, diesen Himmel vor uns zu haben, und wir diese Welt, diese Schöpfung immer noch genial finden dürfen, uns immer noch freuen dürfen an dem, was da noch ist. Selbstverständlich dürfen wir das. Aber dass wir auch wissen, diese Welt wird vergehen. Und wir werden dem nicht entgehen, dass diese Welt vergehen wird und vergehen muss, damit ein neuer Himmel und eine neue Erde werden kann. Wir werden dem Leiden dieser Welt nicht permanent aus dem Weg gehen können, aber wir haben einen anderen Ort. Wir haben eine neue Anschrift, so habe ich es genannt. Und unsere Anschrift lautet Himmel. Unsere Anschrift lautet Himmel. Wir sind nur Gast auf Erden. Wir sind hier unterwegs, ja. Und wir werden noch einige Jahre möglicherweise unterwegs sein, aber unser Bürgerrecht ist längst woanders. Wir haben einen Sehnsuchtsort und dieser Sehnsuchtsort ist nicht einfach nur ein Nebel, von dem wir nichts wissen, sondern wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Und wir ahnen, mit wem wir es zu tun haben und wie es in der Welt Gottes zugehen wird. Und da gehören wir hin. Und wir werden einen neuen geistlichen Leib haben. Wir werden selbst auch von seinem Wesen etwas erfahren und mitbekommen. Wir werden ihm gleich sein, dem Sohn und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und alles, alles, was wir dafür brauchen, alles, was wir haben, ist in einem einzigen Namen, in Jesus. In Jesus. Glauben Sie das? Haben Sie das? Wenn nicht, dann gehen Sie nicht weiter. Fahren Sie nicht einfach Fahrrad oder machen irgendwas anderes Komisches, sondern klären Sie das, ob Sie das glauben können, ob Sie das verstehen können und ob Sie mit uns eine neue Anschrift haben wollen im Himmel. Da gehören wir hin. Da sollen wir sein. Und das wünsche ich Ihnen. Wir beten noch. Herr Jesus, dafür wollen wir dir herzlich danken, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, dass du es nicht für einen Raub gehalten hast, Gott gleich zu sein, dass du der ewige Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit des Vaters war, in dieses Elend hineingekommen bist und dass du deinen Weg bis zum Kreuz, bis ans Ende, bis ins Letzte und bis ins Tiefste gegangen bist, um uns da zu finden und abzuholen und zu erlösen, wo wir waren und wo wir vielleicht noch immer sind, nämlich in der Verzweiflung, in der Dunkelheit, in der Hölle unseres Lebens, in dem, was uns verzweifelt sein lässt, in dem, was wir nicht lösen können, in dem, was unser Leben noch immer kaputt macht. Und du kommst da hinein, du rufst nicht nur, du befiehlst nicht nur, sondern du gehst selbst hinein, um all das zu tragen, was wir nicht mehr tragen können. Und nimmst das mit an dein Kreuz und gehst diesen Weg und nimmst uns mit über Kreuz und Auferstehung und auch in deine Ewigkeit. Und wir dürfen mit dir verbunden sein, weil du uns von Neuem geboren hast. Dürfen dich ehren, dich anbeten, deinen Namen groß machen und vor allem uns an dich halten in allen Dingen. Wir loben dich darüber, wir wollen deinen Namen groß machen und geben dir alle Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.